Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Jasper Barenberg. Jetzt gilt es für Lars Klingbeil. Nach dem katastrophalen Wahlergebnis der SPD steht die Partei einmal mehr vor einer Art Neuanfang. Neues Grundsatzprogramm, neue Parteispitze, neuer Generalsekretär. Und der neue starke Mann der SPD steht vor seiner ersten Bewährungsprobe. Weitere Themen in dieser Sendung. Der gesetzliche Mindestlohn soll in 2 Schritten auf 14,60 Euro steigen. Die Koalition beschließt, den Familiennachzug für Geflüchtete für eine Zeit auszusetzen. Und die Verkehrsminister diskutieren einmal mehr über die finanzielle Absicherung des Deutschland-Tickets. Gegen Ende der Sendung wollen wir dann nach Washington schalten, wo Donald Trump das in der Verfassung garantierte Geburtsrecht auf die US-Staatsangehörigkeit einschränken will. Jetzt hat der oberste Gerichtshof erstmal eine Entscheidung bekannt gegeben. Im Hintergrund, im Anschluss, geht es dann ausführlich um die digitale Barrierefreiheit und warum sie für Unternehmen Pflicht wird. Den Kurs bestimmen nach dem historisch schlechten Wahlergebnis von 16,4% bei der Bundestagswahl. Darum geht es vor allem auf dem Parteitag der SPD in Berlin. Und der beginnt heute mit der Neuwahl der Führungsspitze. Lars Klingbeil kandidiert erneut für den Vorsitz. An seiner Seite soll Arbeitsministerin Bärbel Baas als Co-Vorsitzende Saskia Esken ablösen. Frank Kapelan in Berlin. Viele Augen heute auf Lars Klingbeil, der gerade einiges an Kritik einstecken muss. Wie hat er sich heute dazu verhalten?
Ja, ich würde fast sagen, demütig. Er hat diesen Ärger aufgegriffen, den es über ihn gibt in der Partei. Sie hören es im Hintergrund, gerade läuft die Aussprache. Zunächst hatte Bärbel Baas, dann Lars Klingbeil gesprochen. Und da war jetzt gerade beispielsweise eine junge Rednerin aus Nordrhein-Westfalen, die meinte, man müsse eben auch oben anfangen, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen für diese katastrophale Wahlniederlage. Und Lars Klingbeil hat das dann auch getan in seiner Rede. Hören wir kurz, was er zu seiner Rolle gesagt hat.
Natürlich trage ich Verantwortung für 16,4%, ohne Frage. Wir hätten viel früher und konsequenter die Signale sehen sollen. Als viele Tausende um ihre Jobs gebangt haben, da war die Krise da, aber die Sozialdemokratie war nicht voll da.
Ja, und er spürt natürlich, dass es da einen Unmut gegeben hat, immer noch gibt in der Partei. Und dafür wird er wahrscheinlich auch bei den Wahlen, die jetzt bevorstehen, einen Dämpfer bekommen. Unmut darüber, über seine Personalpolitik. Er, der neue starke Mann der SPD, er, der Vizekanzler, der Finanzminister. Er hatte sich noch am Wahlamt den Fraktionsvorsitz vorübergehend geholt. Und Saskia Esken, die stand öffentlich in der Kritik, musste dran glauben. Und darauf ist dann auch Bärbel Baas, die künftige Co-Vorsitzende, die Esken ja beerben will. Sie sagten es, sie ist darauf so eingegangen.
Unsere Partei hatte bislang 2 Frauen als Vorsitzende. Saskia Esken und Andrea Nahles. Beide haben sich mit gemischten Gefühlen aus diesem Amt zurückgezogen. Ganz ehrlich, der Umgang mit ihnen war kein Glanzstück.
Also Jasper Barenberg, dafür gab es viel Applaus und da hört man, man geht durchaus selbstkritisch mit den vergangenen Wochen und Monaten mit sich um.
Mhm. Seit 2 Wochen schlägt er außerdem ein sogenanntes außenpolitisches Manifest in der SPD. Hohe Wellen mit der Forderung unter anderem nach einer grundsätzlichen Umkehr in der Außen- und Sicherheitspolitik, mit dem Vorschlag, mit Russland über ein Ende des Krieges gegen die Ukraine zu sprechen. Hat das bisher auf dem Parteitag schon eine Rolle gespielt?
Also erstaunlicherweise hat das jetzt in der Aussprache kaum eine Rolle gespielt. Man wollte nämlich dann auch darüber sprechen, das hatten die Kritiker auch der außenpolitischen Linie angekündigt. Das wurde ja, dieses Manifest, allgemein als Affront auch gegen Klingbeil angesehen. Zu wenig Diplomatie, das war ein Vorwurf, zu viel Aufrüstung, zu viel Geld, das jetzt über Schulden in die Verteidigung gesteckt werden soll. Und Klingbeil hat dann offensiv reagiert, meinte Scholz als Bundeskanzler, Olaf Scholz habe immer wieder mit Putin geredet, er sei nach China gereist, also diesen Vorwurf nicht genügend getan zu haben, um wieder ins Gespräch zu kommen, den könne er nicht gelten lassen. Außerdem müsse Deutschland militärisch stark werden. Das 5%-Ziel, 5% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung, das sei gerechtfertigt. Und Klingbeil sagte dann an der Unterstützung der Ukraine, da geht für ihn kein Weg vorbei.
Eine Friedenspartei im Jahr 2025 zu sein, bedeutet etwas anderes als in den 80er Jahren.
Wladimir Putin ist nicht Michael Gorbatschow, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir müssen heute alles tun, um uns vor Putins Russland zu schützen.
Also klare Worte da von Klingbeil. Wie gesagt, in der Aussprache hat das bisher praktisch keine Rolle gespielt.
Der Mindestlohn soll auf 15 Euro steigen. Das war auch ein zentrales Wahlversprechen der SPD im Bundestagswahlkampf. Jetzt hat die zuständige Kommission entschieden und bleibt mit 14,60 Euro ab 2027 dann auch noch erst unter dieser Marke. Wie wurde das bisher auf dem Parteitag aufgenommen?
Also die Genossen sind da natürlich nicht allzu begeistert, hat aber die Parteispitze versucht, eine Diskussion im Vorhinein schon abzubinden. Da wird dann immer wieder gesagt, das ist der richtige Weg, wir sind auf dem richtigen Weg und dann werden wir an die 15 Euro eben erst im Jahr 2027 herankommen. Jasmin Fahimi, die DGB-Vorsitzende, die hat sich gleich zu Beginn geäußert.
Wir haben ein Interesse daran, dass eben nicht die Politik alleine darüber entscheidet, wie der Mindestlohn sich in Zukunft darstellt, denn wir wissen nie, wie die Konstellationen in Zukunft sein werden. Und denkt vor allem an eins: Der Mindestlohn kann für uns immer nur eine untere Haltelinie sein. Wer faire Löhne will, der muss jetzt ein klares Bekenntnis für Tarifbindung in diesem Land sicherstellen.
Also mehr Tarifbindung, Tariftreue, mehr Tarifverträge, das Tariftreuegesetz, also dass der Bund auch an Unternehmen Aufträge vergibt, die einen Tarifvertrag haben, das wird in den Mittelpunkt gestellt und der Mindestlohn, da wird eben betont, die Unabhängigkeit von der Politik, die sei wichtig und immerhin sei die Mindestlohnkommission ja zu einem einvernehmlichen Ergebnis gekommen. Das habe man ja auch schon anders erlebt.
Frank Kapellan live vom Parteitag der SPD in Berlin. Vielen Dank. Und wir bleiben noch einen Augenblick bei diesem Thema, beim Mindestlohn. Der soll nach dem Willen der zuständigen Kommission also deutlich steigen und zwar stufenweise von aktuell 12,82 Euro erst auf 13,90 Euro im nächsten Januar und dann ein Jahr später auf 14,60 Euro. Die Vertreter von Arbeitgebern und von Arbeitnehmern sprachen von schwierigen Gesprächen. Am Ende stand aber, auch das haben wir schon gehört, eine einstimmige Entscheidung. Weitere Reaktionen jetzt im Beitrag von Jörg Münchenberg.
Bis zum Schluss hatten sie gerungen, Arbeitgeber und Gewerkschaften in der Mindestlohnkommission. Erst unmittelbar vor der angesetzten Pressekonferenz stand dann der Kompromiss auf Vorschlag der unabhängigen Kommissionsvorsitzenden Christiane Schönefeld. Demnach steigt der Mindestlohn in zwei Stufen, von derzeit 12,82 Euro auf 14,60 Euro im kommenden Jahr und dann zum 1. Januar 2027 auf 14,60 Euro. Schönefeld zufrieden.
Nach sehr schwierigen Gesprächen, die durch die im öffentlichen Raum geäußerten Erwartungen zusätzlich erschwert wurden, haben die Sozialpartner in der Mindestlohnkommission eine tragfähige Lösung gefunden. Der getroffene einvernehmliche Beschluss ist ein Kompromiss, der für den Ausgleich zwischen den Interessen der Beschäftigten und der Betriebe sorgt.
Insgesamt drei Sitzungen der Kommission hatte es gegeben. Zu Beginn der Gespräche lagen die jeweiligen Positionen von Gewerkschaften und Arbeitgebern noch weit auseinander. Doch allen war auch klar, bei einem Scheitern der Verhandlungen hätte der Gesetzgeber einen neuen Mindestlohn festlegen können. Stefan Körzel, der Verhandlungsführer der Gewerkschaften, lobte heute ausdrücklich das Ergebnis. Das bedeutet für rund 6 Millionen Beschäftigte im Mindestlohnbereich deutlich mehr Geld.
Vollzeitbeschäftigte im Mindestlohn haben damit ab Januar 2026 pro Monat brutto rund 190 Euro mehr in der Tasche. Im zweiten Jahr ergibt sich so ein monatliches Plus von brutto insgesamt 310 Euro im Gegensatz zu heute. Aufs Jahr gerechnet sind das in der zweiten Stufe rund 3.700 Euro brutto.
Steffen Kampeter, Verhandlungsführer der Arbeitgeber, kritisierte in deutlichen Worten die öffentliche Debatte in den letzten Wochen und Monaten. Vor allem die SPD hatte im Vorfeld einen Mindestlohn von 15 Euro gefordert und selbst einen Eingriff des Gesetzgebers nicht ausgeschlossen, sollte die unabhängige Mindestlohnkommission deutlich darunter bleiben.
Was da in den letzten Monaten von politischer Seite an Druck aufgebaut sind, war die größte und schwerste Belastung der Verhandlungen. Und wenn die Politik nicht langsam begreift, dass sowohl institutionelle Schutz von Sozialpartnerschaft, aber auch die Unabhängigkeit der Kommission ein Wert an sich ist, dann wird es schwierig werden, dass wir unsere Arbeit erfolgreich fortsetzen.
Laut Mindestlohngesetz nimmt die Kommission bei der Ermittlung des neuen Lohns eine Gesamtabwägung vor. Auf der einen Seite geht es um einen Mindestschutz der Arbeitnehmer, aber auch um faire und funktionierende Wettbewerbsbedingungen. Zudem soll die Beschäftigung nicht gefährdet werden. Maßgeblich eine Rolle spielt zudem die Entwicklung der Tariflöhne, die zuletzt deutlich gestiegen waren. Dennoch dürfte der erzielte Kompromiss auch zum Verlust von einfachen Jobs führen, prognostizierte Kampeter.
Wir werden durch jede Lohnanpassung oberhalb der Produktivität Verlagerungen bekommen. Das werden wir nicht unmittelbar in der Arbeitslosenstatistik wiederfinden, im demografischen Wandel, sondern das ist ein stilles und leises Sterben.
Arbeitsministerin Bärbel Baas, SPD, reagierte auf die Anhebung des Mindestlohnes auch ein bisschen erleichtert, selbst wenn er 2027 unter der Forderung der Sozialdemokraten von 15 Euro bleiben wird. Aber ein drohender Eklat in der Kommission konnte verhindert werden.
Ich begrüße diese Einigung ausdrücklich. Denn die beiden Seiten, sowohl die Arbeitgeber als auch die Gewerkschaften, haben es sich nicht leicht gemacht. Es ist aber für mich auch ein hoher Wert, dass die Sozialpartnerschaft hier an der Stelle funktioniert.
Ähnliche Stimmen gab es auch in der CDU. Unzufrieden zeigten sich dagegen die Sozialverbände, die sich mehr gewünscht hätten. Beim Groß- und Außenhandel wiederum war von einem extrem harten Kompromiss die Rede. Die Bundesregierung muss den Beschluss der Mindestlohnkommission noch als Verordnung umsetzen, was jedoch als Formsache gilt.
Der Bericht von Jörg Münchenberg. Zur geplanten Begrenzung der Migration hat die Bundesregierung heute ein erstes Gesetz durch den Bundestag gebracht. Für die nächsten 2 Jahre haben Geflüchtete mit eingeschränktem Schutzstatus demnach keine Möglichkeit mehr, ihre engsten Angehörigen nach Deutschland zu holen. Als zuständiger Innenminister macht CSU-Politiker Alexander Dobrindt deutlich, für ihn ist das nur einer von mehreren Hebeln, die er umlegen will, um die Zuwanderung einzuschränken. Aus Berlin berichtet Gudula Geuter.
1.000 Personen dürfen derzeit pro Monat nach Deutschland ziehen als Familienangehörige von subsidiär Schutzberechtigten, also vor allem Kriegsflüchtlingen. In Zukunft wird das nicht mehr so sein, so hat es der Bundestag beschlossen. Zufrieden zeigte sich in der Debatte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU.
Zum einen bedeutet diese Maßnahme im Vergleich zur bisherigen Regelung, dass jedes Jahr 12.000 Personen weniger nach Deutschland kommen können. Und zum anderen zerschlagen wir, und das ist bedeutsam auch, zerschlagen wir mit diesem Gesetzentwurf ein Geschäftsmodell der kriminellen Banden, das lautet, es muss einer nur nach Deutschland schaffen, dann kann die ganze Familie nachziehen.
Ganz überwiegend geht es um Frauen und Kinder aus Syrien. Für den innenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion Alexander Trom ist das ein weiteres Argument.
Es war Krieg in Syrien. Dieser ursprüngliche Fluchtgrund, gerade auch für die Subsidiärschutzberechtigten, ist seit letzten Jahres weggefallen. Und deswegen müssen wir insgesamt prüfen, wie wir mit syrischen Flüchtlingen, neuen Asylanträgen, Menschen, die erst seit kurzem hier im Land sind oder aber nicht gut integriert sind, in Zukunft umgehen.
Die AfD stimmte zu und kritisierte das Gesetz gleichzeitig als Tropfen auf den heißen Stein. Christian Wirth.
Was hier vorgelegt wird, ist eine symbolische Migrationspolitik im Kleinformat. 12.000 Nachzügler pro Jahr sollen künftig nicht mehr kommen. 12.000 bei rund 250.000 neuen Asylanträgen jährlich.
Mit scharfer Kritik reagierten in der in Teilen emotional geführten Debatte dagegen Grüne und Linke. Clara Bünger von der Linkspartei berichtete von Anschlägen in Syrien und betonte:
Der Familiennachzug ist heute eine der letzten legalen Möglichkeiten, überhaupt noch Schutz in Deutschland zu finden. Wer diesen Weg versperrt, zwingt Familien auf Fluchtrouten, die tödlicher und gefährlicher denn je sind.
Für vorerst 2 Jahre wird der Nachzug ausgesetzt. Nicht zum ersten Mal, schon 2016 hatte die damalige Große Koalition so entschieden. Seit 2018 gilt die Kontingentlösung von 12.000 Angehörigen im Jahr. Einen Anspruch gibt es für diese Personengruppe nicht. Das Verfahren für die, denen der Nachzug gelingt, dauert im Moment im Schnitt 4 bis 5 Jahre. Das sagt Shahina Gambir von den Grünen.
Für die Betroffenen bedeutet das ganz konkret, Ehepartnerin, Kindern und Eltern wird die Tür vor der Nase zugeschlagen. Egal, wo sie aktuell im Verfahren stehen, egal, wie lange sie schon auf ein gemeinsames Familienleben warten. Sie alle müssen wieder von null anfangen in 2 Jahren.
Auch in der SPD sieht man das überwiegend als Problem. So betonte die Migrationsbeauftragte der Bundesregierung, Nathalie Pawlik.
Das Recht auf Familie ist ein grundlegendes Menschenrecht. Familie ist ein zentraler Anker, um in unserer Gesellschaft anzukommen.
Nur steht die Aussetzung des Familiennachzugs eben im Koalitionsvertrag und so betonte Rasha Nasr.
Wir sind vertragstreu,
beklagte aber gleichzeitig.
Wir haben uns im Verfahren mehr gewünscht. Wir wollten eine Stichtagsregelung, damit nicht beliebige Zeitpunkte über die Zukunft von Familien entscheiden. Und wir wollten eine Härtefallregelung, die wirkliche humanitäre Einzelfallprüfung ermöglicht. Das war leider nicht zu machen.
Beim letzten Mal, als der Familiennachzug ausgesetzt war, wurde die Härtefallregelung fast nicht angewendet. Der innenpolitische Sprecher der SPD, Sebastian Fiedler, äußerte nun die Hoffnung, dass es diesmal anders wird.
Es geht um besonders kleine Kinder, es geht um Kranke, die eine Rolle spielen. Es geht um beeinträchtigte Personen, die für uns ganz stark im Mittelpunkt stehen.
Damit für solche Personen überhaupt ein Antrag gestellt werden kann, soll es, anders als zuvor, ein geregeltes Verfahren geben.
Informationen von Gudula Geuter. Vor zwei Tagen wurde es klar, anders als ursprünglich angekündigt, will die schwarz-rote Bundesregierung die Stromsteuer zwar für Teile der Wirtschaft senken, nicht aber für alle privaten Haushalte. Schon warnen Handel und Verbraucherschützer vor einem Vertrauensbruch. Und selbst aus den beiden Koalitionsparteien kommen kritische Einwände. Mehr dazu von Katharina Hamberger.
Es war das Anliegen aller Koalitionspartner. Nun aber kommt die Senkung der Stromsteuer für alle zunächst noch nicht. Entlastet werden sollen erst einmal die Industrie und die Land- und Forstwirtschaft, nicht aber das Handwerk, die mittelständischen Betriebe und die Verbraucher und Verbraucherinnen. Darauf hat sich die Bundesregierung im Haushaltsentwurf geeinigt. Die Empörung darüber ist groß, und zwar auf allen Seiten. Kritik kommt aus der Opposition, von Verbänden wie dem Verbraucherzentrale Bundesverband oder der Deutschen Industrie- und Handelskammer, aber auch aus den Koalitionsparteien. Denn Union und SPD versprechen das in ihren Wahlprogrammen. Auch im Koalitionsvertrag ist eine Senkung der Stromsteuer für alle festgehalten. Die Grünen sprechen deshalb von einem Wortbruch. Kanzler Merz, Finanzminister Klingbeil führe den Kurs gegen Klimaschutz und Entlastungen mit Enthusiasmus an, meint Grünen-Co-Chef Felix Banatschak. Aber auch in der Union ist man irritiert. Die Senkung der Stromsteuer für alle sei als Kompensation für den CO2-Preis gedacht. Aus seiner Sicht sei das für die Akzeptanz der Energiewende dringend notwendig, sagte Carsten Linnemann, Generalsekretär der CDU, der Bild-Zeitung. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Steffen Bilger sagte dem SWR:
Die Vorlage des Haushaltsentwurfs ohne die Stromsteuersenkung für die Verbraucher zeigt natürlich auch, wie angespannt die Haushaltslage des Bundes ist. Aber ich kann schon jeden verstehen, der da jetzt großes Unverständnis dafür hat. Und wir sollten im parlamentarischen Verfahren schauen, ob wir das noch korrigieren können.
So Bilger, der wie Linnemann zum Wirtschaftsflügel der Union gehört. In dem Fall scheint man sich aber einig zu sein mit dem CDU-CSU-Sozialflügel, denn auch der übt Kritik an der Entscheidung. Ebenso wie die Länder. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner fordert im Tagesspiegel Nachbesserungen. Rainer Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, meint, er plädiere nachdrücklich dafür, nah an den im Koalitionsvertrag gemachten Zusagen zu bleiben. Die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger, hingegen verteidigt im ZDF ihren Parteifreund Finanzminister Lars Klingbeil gegen Vorwürfe aus der Union, wie den von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst. Klingbeil stoße nicht nur Handwerk, Handel und Dienstleister vor den Kopf, sondern auch Millionen Familien.
Ich finde, das ist kein guter Stil, in einer Regierung so miteinander zu arbeiten. Das ist eine Vereinbarung, die zwischen den Koalitionspartnern getroffen worden ist, die zwischen der Wirtschaftsministerin und dem Kanzler so verabredet worden ist. Wenn man jetzt von der Außenlinie so reinruft und den Eindruck erweckt, als wäre das lediglich eine einsame Entscheidung des Finanzministers gewesen, dann ist es erstens in der Sache falsch und zweitens sollte es nicht der Stil sein, der diese große Koalition prägt.
Das werde man in der SPD nicht akzeptieren, sagt Rehlinger. Sie spricht in Bezug auf die Stromsteuer von einem ersten wichtigen Schritt. In den nächsten Schritten könnte man dann über weitere Entlastungen sprechen. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch verweist im Deutschlandfunk darauf, dass man im Koalitionsvertrag festgehalten hat, dass alle Maßnahmen unter Finanzierungsvorbehalt stehen.
Dieser Haushalt muss eben zusammengebracht werden. Und hier hat sich die Regierung augenblicklich entschieden, diese Stromsteuer auf bestimmte Wirtschaftszweige augenblicklich wie zu senken. Und das Parlament ist jetzt dann am Zug. Und wir werden in den nächsten Monaten beraten darüber. Und insofern gibt es noch keine Entscheidung. Aber richtig ist, wir müssen natürlich solide wirtschaften.
So Miersch. Am 2. Juli trifft sich der Koalitionsausschuss wieder. Dann soll es darum gehen, an welchen Stellen gespart werden kann.
Katharina Hamberger berichtete. Alle politischen Verantwortlichen wollen das Deutschland-Ticket, doch die steigenden Kosten tragen, das will offenkundig niemand. Das gilt auch nach Beratungen der Verkehrsminister heute, denn es bleibt ungewiss, ob und zu welchem Preis Fahrgäste auch im nächsten Jahr das einheitliche Ticket bundesweit nutzen können. Zum Deutschland-Ticket bekannt haben sich heute Bund und Länder einmal mehr, wie das Angebot allerdings künftig finanziert werden soll. Das bleibt weiter offen. Die Einzelheiten im Bericht von Dieter Nonnberger.
Es war die erste Länderverkehrsministerkonferenz mit dem neuen Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, CDU. Und bei der Streitfrage, wie das Deutschlandticket künftig finanziert werden soll, gab es zumindest auf Seiten der Länder ein grundlegendes Bekenntnis. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter von der CSU.
Wir Länder, wir stehen zum Deutschlandticket und wollen es weiter fortgeführt haben. Wir haben uns auch dazu bekannt, dass alle Länder bereits in ihren Anteil von den 1,5 Milliarden Euro, die wir bisher geleistet haben, zu zahlen.
Aber eben auch nicht mehr als die bisherige Summe. Somit bleibt es beim gegenwärtigen paritätischen Verteilungsschlüssel zwischen dem Bund und den 16 Bundesländern. Beide Seiten zahlen bisher jeweils 1,5 Milliarden Euro jährlich, damit das populäre Deutschland-Ticket angeboten werden kann. Der Grund für die Zuwendungen, der aktuelle Preis von 58 Euro im Monat, deckt nicht die Kosten der Verkehrsverbünde, die den Regional- und Nahverkehr in Bussen und Bahnen gewährleisten. Vor der Einführung des Deutschland-Tickets waren die Monatsfahrkarten oft deutlich teurer. Die Verkehrsverbünde haben somit Einnahmeausfälle, die ausgeglichen werden müssen. Das heutige Länderbekenntnis zum Deutschland-Ticket ist auch deshalb wichtig, weil es in der Vergangenheit immer wieder Bundesländer gab, die aus ihrer Finanzierungszusage aussteigen wollten, weil ihnen die Kosten zu hoch waren. Das ist somit vom Tisch, der Länderanteil an der Finanzierung steht. Doch was heißt das für den Bund? Petra Berg von der SPD, die Verkehrsministerin des Saarlandes, drückt es so aus.
Das bedeutet für uns Länder aber natürlich, dass der Bund auch dann die Mehrkosten tragen muss.
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder war bei der Präsentation der Sitzungsergebnisse nicht mit dabei. Somit bleibt die endgültige Finanzierung des Deutschland-Tickets weiterhin unklar. Sie ist nur noch für dieses Jahr gesichert. Im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD steht allerdings, dass bis 2029 keine Erhöhung des Ticketpreises gewollt sei. Klarheit gab es heute aber über das Defizit. 500 Millionen Euro fehlen derzeit. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Herrmann von den Grünen.
Die Mittelsituation, die Ausstattungsdefizite sind wieder dramatisch. Und deswegen brauchen wir auch da eine Verständigung zwischen Ländern und Bund, wie das perspektivisch weitergehen soll. Damit es auch tatsächlich zu einer Beschlussfassung kommt, die auch über mehrere Jahre, am besten mindestens über die nächsten 10 Jahre trägt.
Die Erwartungen der Länder an den Bund sind somit klar formuliert. Wenn der Preis stabil bleiben soll, dann sei es Aufgabe des Bundesfinanzministers, das sicherzustellen, sagt beispielsweise Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter. Die komplexe Gesamtfinanzierung des Deutschland-Tickets ist somit weiterhin offen. Es sollen nun erst einmal Koordinierungsgruppen geben, die Lösungen erarbeiten. Die nächste reguläre Sitzung des Gremiums soll dann im Herbst stattfinden.
Ein Bericht von Dieter Nürnberger, der Deutschlandfunk, hier mit den Informationen am Abend 18:33 Uhr. Seit November gilt eine Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und der radikal-islamistischen Hisbollah-Miliz im Libanon. Trotzdem hat Israels Luftwaffe heute Angriffe auf eine Gebirgskette im Süden des Landes geflogen. Mehr von Moritz Behrendt.
Libanesische Fernsehsender zeigen Bilder von heftigen Explosionen und von zerstörten Häusern. Die israelische Luftwaffe hat den Berichten zufolge mehr als 20 Angriffe auf Ziele in der Nähe der Stadt Nabatieh im Süden des Landes geflogen. Die israelische Armee teilte mit, sie habe auf militärische Anlagen der Schiiten-Miliz Hisbollah gezielt. Im vergangenen November war eigentlich ein Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon in Kraft getreten. Dieser sah unter anderem vor, dass sich die Hisbollah aus dem Grenzgebiet zu Israel zurückzieht. Seit Beginn des Waffenstillstands hat die israelische Armee mehrere hundert Luftangriffe auf das Nachbarland geflogen, hauptsächlich auf Ziele im Süden und Osten des Libanon. Mehrfach wurden aber auch die südlichen Vororte der Hauptstadt Beirut bombardiert. Der libanesische Ministerpräsident Salam verurteilte die neuerlichen Luftschläge als Verstoß gegen die Waffenstillstandsvereinbarung und als Verletzung der Souveränität seines Landes.
Informationen von Moritz Behrendt. Und im Handelskonflikt zwischen den USA und China deutet sich ein Stück Entspannung an. Beide Seiten sind übereingekommen, gewisse Handelsbeschränkungen herabzusetzen. Eva Lambi-Schmidt dazu.
China wolle den USA beim Export von kontrollierten Waren entgegenkommen. Das heißt, Anträge für Ausfuhren sollen geprüft und genehmigt werden. Das teilte das chinesische Handelsministerium mit. Die Bedingung, die USA sollten im Gegenzug auch eine Reihe von Maßnahmen gegen China aufheben. Hu Jiakun, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, ergänzt: China hoffe, dass die USA mit der Volksrepublik zusammenarbeiten werden, um den von den beiden Staatschefs Trump und Xi erzielten Konsens umzusetzen. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt haben inzwischen die gegenseitigen hohen Zusatzzölle von mehr als 100% stark reduziert. China hatte zudem zugesagt, wieder bestimmte Rohstoffe wie seltene Erden in die USA zu liefern. Zuvor hatte China den Export vorübergehend stark eingeschränkt, was bei Unternehmen weltweit für große Probleme in der Produktion gesorgt hat.
Und wir bleiben in den USA. Alle Menschen, die auf dem Boden der Vereinigten Staaten von Amerika geboren werden und der amerikanischen unterstehen, sind automatisch US-Staatsbürger, unabhängig vom Aufenthaltsstatus ihrer Eltern. So lautet der 14. Zusatz zur amerikanischen Verfassung. Donald Trump allerdings stellt dieses verbriefte Geburtsrecht in Frage und will es beschneiden. Auf sein Dekret hin hagelte es Klagen. Jetzt hat erstmals der oberste Gerichtshof entschieden, Wladimir Balzer in Washington. Der Supreme Court stärkt jetzt Donald Trump im Konflikt mit Bundesgerichten in den USA. Inwiefern?
Ja, es ist nämlich wichtig, das zu betonen. Es ist keine Entscheidung in der Sache über dieses Staatsbürgerschaftsrecht, sondern in eine Entscheidung in der Zuständigkeit. Also, der Supreme Court hat beschlossen mit seiner konservativen Mehrheit 6-3, dass Bundesgerichte in diesem Fall eine Executive Order des Präsidenten nicht blockieren dürfen. Dieses Recht habe ihnen der Kongress nie zugestanden. Hier überschreiten sie ihre Kompetenzen. Das wird erstmal für 30 Tage ausgesetzt, diese Executive Order, sodass sie nicht sofort wieder gültig ist, um andere Wege zu finden, diesen Vorgang auch juristisch zu lösen, wie, ist aber noch unklar. Also es ist keine Entscheidung gegen die Einbürgerung bei Geburt grundsätzlicher Art, sondern was die Zuständigkeit angeht. 3 der insgesamt 9 Richter gelten als liberal, haben dagegen gestimmt. Richterin Sonja Sotomayor distanzierte sich explizit heute und sagte, das Gericht habe die Regierungsargumente übernommen und dabei Rechtsprinzipien ignoriert, die seit Generationen galten. Und sie schreibt weiter in ihrer Stellungnahme, dies ist eine Einladung an die Regierung, die Verfassung zu umgehen.
Also keine Entscheidung des obersten amerikanischen Gerichtshofs in der Sache, aber eine wichtige, was die Zuständigkeit angeht. Welche Auswirkungen hat dieses Urteil des Supreme Court denn jetzt auf die politische Agenda von Donald Trump?
Ja, das ist ein Präzedenzfall für seine Executive Orders. Wir wissen ja, er ist ja wirklich Rekordhalter, was diese Executive Orders angeht. Dieses wirklich sehr exekutive Regieren, wie er sich das eben vorstellt, die werden nun schwerer zu blockieren sein, auch bei anderen Themen. Ja, auch beim Thema Big Beautiful Bill zum Beispiel, dieses Mega-Haushaltsgesetz, das bis zum Independence Day durch den Kongress soll, das ja auch die Rechte von undokumentierten Migranten massiv einschränkt, deren Ausweisung verstärkt. Auch da wird es Klagen geben, auch da wird es wieder den Versuch geben, das über Executive Orders durchzuziehen, auch bei vielen anderen Themen. Man muss aber dazu sagen, Donald Trump war nicht der erste Präsident, der dem Bundesgericht das Leben schwer gemacht haben. Es gibt eine lange Geschichte mit vielen verschiedenen Themen, also es beschränkt sich nicht nur auf ihn.
Und gibt es schon Reaktionen von Donald Trump selber etwa?
Ja, die gibt es. Er hat sogar extra deswegen eine Pressekonferenz anberaumt, was ungewöhnlich ist, weil er das eigentlich sehr selten macht. Das ist gerade mal die 2. Pressekonferenz überhaupt im Weißen Haus. Und er sagte, endlich würde man linksradikale Richter blockieren, die Politik blockieren, linksradikale Richter sozusagen zurückpfeifen, die Politik blockieren, für die eine überwältigende Mehrheit gestimmt habe.
I was elected on a historic mandate, but in recent months we've seen a handful of radical left judges effectively try to overrule the rightful powers of the president to stop the American people from getting the policies that they voted for in record numbers.
Und Ähnliches hörte man auch von Justizministerin Pam Bondi, die von Richtern sprach, die wie Könige agieren würden. Das sei nun beendet worden. Kritik kommt von migrantischen Organisationen, ja, die da eine wichtige Tür für Nachkommen von erster Generation Einwanderern natürlich schwinden sehen, zuschlagen sehen. Eins ist klar, diese Executive Order von Donald Trump, die das Ganze ausgelöst hat, die richtet sich klar gegen Migranten ohne Papiere und temporäre Besucher, die über Visa in den USA sind. Aber wie gesagt, es ist noch nichts grundsätzlich entschieden. Diese Staatsbürgerschaftsregelung gilt erstmal in der Verfassung weiter. Die müsste man im Kongress ändern über eine Zweidrittelmehrheit. Das ist sehr unrealistisch. Oder es gibt dann eine endgültige Entscheidung in der Sache vom Supreme Court. Das wäre eventuell auch noch möglich.
Wladimir Balzer live aus Washington. Am Ende dieser Informationen am Abend. Danke für Ihr Interesse. Bis bald.